Bevor es losgeht, noch Werbung in eigener Sache. Der Lemken-Frühbezug geht in die letzte Runde. Sichert euch noch bis Ende Dezember attraktive Deals auf das gesamte Lemken-Produktprogramm inklusive Ersatzteile. Und on top ab sofort mit 2 Jahren Garantie. Also schnell zu eurem Händler. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boden und Ständig. Mit mir, Johannes Kisters, und mit der wundervollen Carina Dünchem. Hallo Carina, ich hoffe, du hattest bisher einen guten Wochenstart. Die Woche ist ja noch nicht allzu lang. Wie geht's dir heute?
Mir geht's wie immer, alles super, bisschen fertig von der Arbeit, aber das ist ja nichts Neues. Und ich meine, wie könnte der Montagmorgen auch besser starten, als wenn wir beide erstmal wieder hier sitzen beim Kaffee und uns nett unterhalten. Heute sogar noch mit Verstärkung. Ich freue mich nämlich ganz besonders, den Valentin begrüßen zu dürfen. Wir drei haben uns ja im Rahmen des Ceres Awards letztes Jahr im Oktober schon mal gesehen. Und Valentin ist der Ackerbauer des Jahres. Hallo Valentin, vielleicht willst du dich einmal kurz unseren Zuhörern vorstellen.
Schönen guten Morgen aus Österreich. Ich bin der Valentin, habe letztes Jahr die Carina und den Johannes beim Ceres Award kennenlernen dürfen. Ich habe zu Hause einen Biobetrieb mit dem Fokus auf Bodenaufbau. Und so bin ich zum Ceres Award und dann auch zu Lemken und Carina und Johannes gekommen.
Ja, sehr schön.
Also du hast einen Biobetrieb mit Schwerpunkt auf Bodenaufbau. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären, Valentin, was das bedeutet oder was du da drunter verstehst. Weil ich weiß nicht, ob das allen, also mir ist nicht so direkt bewusst, was man darunter versteht. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären.
Ja, der Schwerpunkt bei mir ist deswegen auf Bodenaufbau, weil wir in der biologischen Landwirtschaft mit nur sehr eingeschränkt Betriebsmittel einsetzen können. Das heißt, was nicht aus dem Boden kommt, das haben wir dann nicht im Drescher. Und ja, wir haben zu Hause einen Betrieb mit so 30 Hektar, auf dem wir das schon seit 1,5, 2 Generationen praktizieren. Und als ich mit der Schule fertig war, habe ich einen Gutsbetrieb von einem ehemaligen Adelsgeschlecht übernommen, von dem die Böden sehr, sehr schlecht behandelt wurden. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist jetzt total wichtig für mich, einfach um wirtschaftlich auch zu überleben. Und darum ist der absolute Fokus dort auf Bodenaufbau.
Oh, das klingt ja spannend. Also du hast quasi direkt nach der Schule deinen eigenen Betrieb übernommen oder einen Betrieb übernommen und den führst du jetzt in der Form, dass du da ja besonders mit dem Boden arbeitest, um da Bodenlehm anzureichern, Humus anzureichern, oder ist das falsch zusammengefasst, sage ich mal?
Das ist perfekt zusammengefasst, Johannes. Ja, sehr gut. Also das Ziel ist, einerseits wirtschaftlich zu bestehen, und eigentlich um das zu erreichen auf meinem Betrieb, muss ich den Boden verbessern.
Sehr spannend.
Ja. Ich wollte eigentlich, bevor wir schon so ins Thema einsteigen, nochmal kurz auf deine Person zurück, weil mich interessiert ja auch immer sehr der Werdegang. Jetzt hat man es eben schon kurz rausgehört, also dir wurde es auch quasi in die Wiege gelegt. Ihr hattet quasi auch vorher schon einen landwirtschaftlichen Betrieb von zu Hause aus, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Genau, ja. Also seit 2 Generationen ist der Hof in der Familie, also eigentlich noch gar nicht so lange. Mhm. Und aus diesem Fokus Bodenaufbau hat sich dann eine Kompostanlage entwickelt. Also das Ziel war von meinem Vater, Abfälle in der Region zu kompostieren, um die eigenen Böden zu verbessern. Und die Kompostanlage ist jetzt mittlerweile eigentlich das Hauptgeschäft. Mhm. Und die Landwirtschaft im Vergleich zur Kompostanlage eher nur klein. Aber bei beiden ist das Ziel dasselbe. Boden aufbauen.
Das heißt, du hast dann auch nach der Schule eine landwirtschaftliche Lehre gemacht, oder wie war das bei dir?
Nein, nicht ganz so. Ich habe das Glück, dass die größte landwirtschaftliche Schule, das ist so ähnlich wie ein technisches Gymnasium in Deutschland, mit dem Fokus auf Landwirtschaft, 2 Kilometer Luftlinie von mir zu Hause entfernt ist. Also auch das wurde mir ein bisschen in die Wiege gelegt.
Heimspiel.
Ja, und da hatte ich ein Heimspiel, mit der arbeite ich auch jetzt noch viel zusammen mit meiner Schule. Ja, das war mein landwirtschaftlicher Werdegang.
Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ich bin dieses Wochenende 24 geworden.
Auch das noch? Ja, dann
herzlichen
Glückwunsch nachträglich.
Ach, danke sehr.
Also hätten wir das gewusst, hätte ich auch noch einen Kuchen vorbereitet.
Ich habe noch einen, aber es wird schwierig, den zu euch nach Deutschland zu schicken.
Ja, dann wären wir doch mal nach Österreich gekommen. Schade. Aber jetzt nochmal jetzt hast du mir schon wieder direkt, ich bin jetzt schon wieder so im Fachlichen direkt drin, jetzt mit der Kompostanlage. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also ihr habt ihr dann, bringen die Leute zu euch ihre Kompostabfälle oder kriegt ihr die von den Gemeinden, die quasi eingesammelt werden über die normale Müllabfuhr, die werden dann zu euch hingebracht oder wie muss man sich das vorstellen?
Das geht überwiegend über die normale Müllabfuhr. Es gibt auch die Möglichkeit, dass das jemand privat zu uns bringt. In der Regel funktioniert das bei uns über die Gemeinden und über die Gemeindeverbände, die die Abholung organisieren und dann wird der Bioabfall, der Strauchschnitt, der Grasschnitt und das Laub, das wird aus zwei Bezirken zu uns gebracht. Ja.
Habt ihr da Probleme im Müll, dass der teilweise auch schon mal nicht gebraucht werden kann, weil er verunreinigt ist, sprich Plastik drin? Also ich kenne jemanden, oder bei uns in der Nähe gibt's auch eine Biogasanlage und die haben ganz oft das Problem, dass der Müll leider nicht sauber getrennt wird und dann eben auch schon mal vorkommt, dass Plastik etc. mit drin ist, was natürlich dann suboptimal ist.
Ja, das kommt vor. Nicht nur in Deutschland, auch bei uns in Österreich.
Beruhigend.
Wir probieren da viel an Öffentlichkeitsarbeit auch zu machen. Mhm. Und weil das der einzige wirklich effektive Weg ist, um hier Bewusstsein zu schaffen und auch das Bewusstsein zu schaffen, dass das ein Wertstoff ist und nicht nur ein Abfall. Mhm. Es ist so, dass es halt immer so sein wird, egal wie gut die Öffentlichkeitsarbeit ist, dass man nicht alle erreicht. Mhm. Und wir wissen aus Studien, die wir in Österreich gemacht haben, dass 1-2% der Bevölkerung für 80% der Fehlwürfe, so sagen wir zu Plastik oder auch Glas oder anderen Dingen, die in den Bioabfall kommen, die nicht reingehören, verantwortlich ist. Das heißt, dass eine oder die 2%, egal wie gut wir die anderen erreichen, es wird immer durch manche, die nicht erreichbar sind und nicht erreicht werden wollen, ein Störstoffanteil im Bioabfall sein. Und deswegen wird es immer technische Maßnahmen brauchen, um den dann rauszubekommen. Mhm. Aber da hat sich viel entwickelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
Aber ist es dann wirklich so, dass man theoretisch Plastik aus Kompost raussortieren könnte, kann? Also in gewisser Weise und in gewissen Maßen, aber hätte ich jetzt nicht gedacht tatsächlich.
Ja, also das funktioniert schon. Das funktioniert vor allem dann, wenn die Kompostqualität gut ist. Kompost ist ja ein biologischer Abbauprozess. Das heißt, je weiter fortgeschritten der Abbauprozess ist, umso kleiner werden die Partikel, die dann Kompost sind, umso weiter abgebaut sind die. Und das Plastik, das wird ja von der Biologie nicht abgebaut.
Ja.
Das heißt, das grobe Plastik kann man dann aus dem feinen Kompost sehr, sehr leicht raussieben und dann von anderen Dingen wie Holz und Steinen über Windsichtung, das heißt über den Gewichtsunterschied, trennen. Natürlich ist es leichter, wenn das Plastik nie reinkommt.
Ja. Ich hätte jetzt schon wieder so viele Wir können ja jetzt erstmal das Thema Kompost abarbeiten. Also, weil da habe ich jetzt direkt noch eine Frage. So, wie muss man sich das denn vorstellen, wenn jetzt so ein Müllauto kommt zu euch am Hof, kippt, sag ich mal, die Ladung dahin? Wie funktioniert das dann und wie lange dauert das, bis aus diesem Müllauto sozusagen Kompost ist, den ihr auf dem Acker verwenden könnt?
Die kurze Antwort ist, es dauert so 10, 11, 12 Wochen von der Biotonne zum Kompost, wobei die Biotonne nie solo kompostiert wird. Das heißt, je nach Jahreszeit ist die Biotonne anders zusammengesetzt. Im Winter besteht die Biotonne fast nur aus Speiseabfällen und im Frühling ist auch viel Gartenabfall drin. Und wir müssen im Komposthaufen immer eine Mischung herstellen, die für die Biologie passt. Das hängt vom CN-Verhältnis ab, von der Struktur. Und deswegen mischen wir die Biotonne immer mit Materialien wie Strauchschnitt oder Laub. Die Biotonne wird jeden Tag immer frisch verarbeitet, weil das ein faulfähiges Material ist, das biologisch hochaktiv ist. Die Fraktionen, die eher holziger sind, wie der Strauchschnitt, die werden ein bisschen gespeichert und gelagert und dann immer dazu dosiert.
Aber dann liegt halt quasi bei euch irgendwo in so einem Silo drin und wird dann ja irgendwann warm und der Kompostierprozess fängt dann an. Oder wie muss man sich das dann vorstellen?
Nein, das ist kein Silo, weil ein Silo würde ja unter Luftabschluss funktionieren.
Ich meine so ein Flachsilo, so ein Mais-Silo, einfach nur so eine Betonplatte sozusagen, meinte ich jetzt.
Also das Lager für den Bioabfall ist eine kleine Betonplatte, ja.
Ja.
Und der Kompostprozess basiert dann auf Mieten. Das sind dreieckige Kompostmieten, die 80 Meter lang und so 2 Meter hoch sind. Und die werden dann, wenn sie gemischt sind, das heißt, wenn Bioabfall und Strauchschnitt und Laub gemischt ist, für 8-10 Wochen kompostiert.
Ja, also das würde ich mir in der Tat tatsächlich mal persönlich gerne mal angucken kommen. Also man kennt das ja natürlich von bei uns in der Deponie hier, wo wir quasi auch, wenn man so Heckenschnitt hat oder so, was hinbringen kann. Da ist das aber irgendwie immer in so, ja, wie soll ich sagen, das sieht fast aus wie so eine Siloanlage auf einem Milchviehbetrieb und da fährt dann immer links und rechts quasi auch so eine Umwälzmaschine drin rum. Also das sind nicht diese drei Dreiecken mieten, die du gerade beschrieben hast. Deswegen war mir das gar nicht so bewusst.
Österreich ist hier ein bisschen einen anderen Weg gegangen als Deutschland. In Deutschland passiert die Kompostierung oft in größeren Anlagen und ein bisschen zentraler als in Österreich. Und in Deutschland ist vielleicht auch der Fokus auf Qualitätskompost nicht so gegeben wie in Österreich. Das mag ich jetzt nicht schlecht machen, aber in Deutschland ist eher das Ziel, viel Menge an Abfall schnell in der Kompostanlage zu verarbeiten. Das heißt, vielleicht ist der Kompost dann nur 3 Wochen, 4 Wochen alt, wenn er in die Landwirtschaft geht. Das ist immer noch viel, viel besser, als wir verlieren die Nährstoffe. Ja. Hat aber eigentlich nicht so viel zu tun mit dem 11, 12 Wochen alten Kompost, den wir haben.
Gut, das kann ich mir sogar gut vorstellen, tatsächlich bei unserem System, weil das, glaube ich, auch über diesen Kreis, Abfallwirtschaftsweg, da wird das ja alles organisiert. Da kann ich mir doch gut vorstellen, dass da doch eher die wirtschaftliche Komponente im Vordergrund steht, als dass der Kompost möglichst gute Qualität für den Landwirt nachher haben sollte, muss.
Ja, leider ist es so. Ich habe letztens auch noch einen Bericht über Abfallwirtschaft generell gesehen und das ist ja auch ein Riesengeschäft einfach am Ende des Tages, ne? Nicht nur der biologisch abbaubare Abfall wie jetzt Biomüll und Co., sondern auch alles andere, was dazu gehört. Das ist ja schon Wahnsinn, was da dahinter steckt.
Ja, bei uns ist es auch ein Geschäft, sonst würden es wir nicht machen.
Ja, klar.
Bei uns ist rund 1/3 der Wertschöpfung dann durch den Verkauf von Kompost und 2/3 durch die Entsorgung. Und in vielen Regionen der Welt, also jetzt Deutschland keine Ausnahme, sondern eher die Regel, ist es so, dass fast die ganze Wertschöpfung durch die Entsorgung passiert und oft auch dann für den Kompost, der sehr frisch ist und wo auch wirklich noch einige Störstoffe drin sind, weil er eben noch so frisch ist und noch nicht so gut abgesiebt werden kann, dann gar keine Wertschöpfung passiert, sondern manchmal auch noch Kosten für die Ausbringung entstehen. Mhm. Das heißt, bei uns geht die Tonne Kompost für die Landwirtschaft, das ist der günstigste Kompost, um 20 Euro raus. Und in Deutschland gibt es auch Kompostanlagen, die noch ein paar Euro zahlen für die Ausbringung. Mhm.
Also da weiß ich auch, dass bei uns ist das, glaube ich, auch für die Kompostanlage sehr schwierig, den zum Teil auch in die Landwirtschaft reinzubringen, weil der halt manchmal gefühlt nicht so einen guten Ruf hat aufgrund der Störstoffe, wie du schon gesagt hast. Also der Ruf leidet da tatsächlich, glaube ich, dann, wie du sagst, unter diesem System, was dahinter steckt, ne? Weil mir das auch nicht so bewusst war, wie das abläuft bei euch und wie das abläuft bei uns tatsächlich. Ich hätte gedacht, das wäre so ein Standardprozedere, aber das ist wohl anscheinend nicht so richtig der Fall.
Ja, ist ein bisschen schade, denn egal, ob das jetzt ein Speiseabfall ist oder ein Gartenabfall ist, das, was im Kompost drin sind ja Nährstoffe, die aus der Landwirtschaft von unseren Feldern kommen. Und ja, eigentlich wär's das Ziel, dass die ja da auch wieder zurückkommen.
Macht auf jeden Fall Sinn, ja. Ja, aber vielleicht wollen wir noch mal kurz auf dich, deinen Betrieb und den Ackerbauer des Jahres zurückkommen. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen, wie es dazu denn kam bei dir.
Ja, das ist auch eine ganz eigenartige Geschichte. ich muss ehrlich sagen, ich kannte den Ceres Award gar nicht und bin über die Firma Einböck, die in der Kategorie Biolandbau gesponsert hat, und mit denen wir in der Hacktechnik schon länger kooperieren und ein bisschen ein Entwicklungsbetrieb sind. Da hat mich der Juniorchef, liebe Grüße an der Stelle, dann darauf gebracht, naja, warum bewirbst du dich da eigentlich nicht? Und ich habe dann, glaube ich, einen Tag vor Einsendeschluss eine Bewerbung losgeschickt mit einem hastig zusammengekritzelten Betriebskonzept von mir. Und habe halt dann so sinngemäß gesagt, ja, und wenn ihr mehr wissen wollt, dann kommt halt vorbei und schaut euch das an. Und habe das schon fast irgendwie vergessen wieder und ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann kam die Nachricht, dass ich besucht werde von der Ceres-Jury. Ja, und dann ging irgendwie ein Ding ins andere.
Aber jetzt nochmal, dann habe ich ja, also du hast dich aber theoretisch für den Bio-Bereich beworben, aber du bist ja Ackerbau des Jahres geworden, oder? Habe ich das auch richtig im Kopf, oder?
Nein, nicht so direkt. Ich habe mir dann gedacht, es ist irgendwie komisch, wenn Einböck, mit denen ich zusammenarbeite, auch die Kategorie sponsert, in der ich mich bewerbe.
So,
und
ja.
Und das andere ist, ich bin zwar ein biologisch wirtschaftender Betrieb, sehe das aber eher als ich habe kein Problem mit der konventionellen Landwirtschaft, ganz im Gegenteil, sondern das ist halt ein Marktstandard, den ich mache. Aber ich bin vor allem Landwirt und nicht Biolandwirt.
Also dann hast du dich auch für die Kategorie beworben, nur damit ich jetzt alles richtig hintereinander habe.
Ja, finde ich auf jeden Fall schön auch zu hören, dass du sagst, dass du ja nichts gegen die konventionelle Landwirtschaft hast. Das ist ja leider oft so. Also ich als konventionell arbeitender Betrieb kenne das ja auch dann oft, die Diskussionen. Und ich finde das immer so schade, dass da so viel gegeneinander ist, anstatt auch ab und zu einfach mal ein Miteinander. Wie war denn dann der Besuch, der dich erwartet hat auf dem Hof? Wie ging es denn da weiter?
Ja, das war auch ein Tag mit so einem schönen Wetter wie heute bei uns. Und die Jury hatte, glaube ich, vor, für 2 Stunden zu kommen. Sie sind dann um 8 oder 9 in der Früh bei mir gewesen und erst am Abend wieder gefahren, weil es einfach ein total netter Tag war, wo ich, glaube ich, auch extrem viel gelernt habe im Austausch mit Lars Hayos von Lemken und auch mit den anderen Juroren. Und ja, das war eigentlich fast das Schönste am ganzen Ceres-Award, muss ich ehrlich sagen. So dieser Austausch und die Kontakte an dem Jurytag und auch am Bewerb selbst in Berlin dann, das ist total schön und total viel wert.
Das heißt, die Jury war dann erstmal da und hat sich alles in der Praxis bei dir angeguckt und erklären lassen, und haben die da auch direkt in einem schon dieses Video dann gemacht, oder kam das alles erst später?
Nein, der Videodreh war eigentlich erst 2 Monate später, glaube ich. Mhm. Und auch der Fototermin war irgendwann im Sommer, und die Jury war im Juli, glaube ich, oder im Mai noch bei uns, was die beste Zeit eigentlich ist, um die Konzepte auch zu erklären. Mhm. Weil wenn die Kulturen schon hoch sind, dann, ja, dann sieht man halt von den Zwischenfrüchten, von der Mulchsaat, von der Hacktechnik eigentlich nur mehr sehr, sehr wenig. Und darum ist auch irgendwie so die Phase April, Mai, Juni das Spannendste, weil da entscheidet sich, wie gut die Ernte wird eigentlich.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt um nochmal ein bisschen den Schwung jetzt zur Landwirtschaft zu kriegen. Ihr habt ein Bio-Anbauverfahren natürlich mit, so wenn ich das richtig verstanden habe, mit einem immergrünen System, oder? Also das heißt, du hast immer nach Möglichkeit eine Frucht auf dem Acker, die quasi dann mit der nächsten Frucht einhergeht und die dann, ich weiß nicht, willst du mal vielleicht was über eure Fruchtfolge sagen, welche Kulturen ihr überhaupt anbaut oder welche Kulturen du anbaust in deinem Anbausystem, oder damit die Leute mal so einen Überblick darüber haben?
Ja, mit der Fruchtfolge habe ich ein bisschen ein schwieriges Verhältnis, weil das ein bisschen zu starr und zu wenig flexibel ist für mich. Aber bei uns sind die Cash Crops Mais, Soja und Hanf, also eigentlich 3 Sommerungen. Und zwischen diesen Sommerungen baue ich immer winterharte Zwischenfrüchte an. Das ist Getreide, aber auch Wicken und Erbsen und Winterackerbohnen oder auch mal Rübsen.
Ja.
Und diese winterharten Zwischenfrüchte baue ich oft nur mit minimaler Bodenbearbeitung an. Und das sind bei mir auch ein bisschen so Optionsfrüchte, die dann manchmal keine Zwischenfrüchte sind, sondern wo ich mir so jetzt im Frühling, Anfang April denke, das sieht eigentlich so gut aus, das mag ich jetzt stehen lassen und dreschen.
Ja.
Aber das ist so meine Fruchtfolge, und da bin ich relativ schmerzbefreit und flexibel und habe mir das auch ein bisschen abgewöhnt, in ganz fixen Fruchtfolgen zu denken, weil ich da eher nach der Bodenanalyse, nach der Spatenprobe, nach den N-Min-Werten spontan entscheiden will, was passt jetzt dahin. Oder auch nach der Bodenfeuchte, nach dem Wetter, kann ich jetzt gut arbeiten, kann ich nicht gut arbeiten, und nicht mehr so fixiert bin auf eine starre Fruchtfolge. Das kann ich als reiner Marktfruchtbetrieb auch leichter umsetzen als ein viehhaltender Betrieb, der weiß, ja, ich brauche jedes Jahr diese Menge Mais, diese Menge Getreide, um einfach meinen Viehbestand selbst zu füttern. Mhm. Aber den Vorteil habe ich ja als Marktfruchtbetrieb, habe auch viele Nachteile, und den nutze ich gerne, dass ich da so flexibel bin.
Also das heißt, du baust tatsächlich auch kein oder nur wenig Getreide an oder gar kein Getreide, oder Notfall, als wenn es mal irgendwie eine Ausfallfrucht gibt oder so, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Es ist ungefähr so 20% Getreide bei mir in der Frucht, wobei ja in der Zwischenfrucht Getreide ist. Und damit habe ich in der quasi Fruchtfolge ja auch den Wechsel zwischen Halm- und Blattfrucht und Sommerung und Winterung. Nur ist die Winterung bei mir halt keine Hauptfrucht, die stehen bleibt. Winterung steht halt nur von Oktober bis April.
Wie muss ich mir das, also ich finde, das ist ja im Moment dieses Thema, dieses ganze Management von Zwischenfrüchten, auch bei immergrünen Systemen, also gerade dann bei konventionellen mit dem Wegfall von Glyphosat. Bei dir ist das ja sowieso schon kein Thema mit Glyphosat. Wie handelst du dann quasi mit welchen Geräten oder mit welcher Art von Geräten handelst du denn dann so eine Zwischenfrucht, bevor du jetzt dann beispielsweise in die Körnermais-Aussaat gehst? Oder hast du einfach eine mulchsaatfähige Mais-Sämaschine und säst dann direkt in die Bestände rein, beziehungsweise geht ja nicht, weil die würden ja einfach den Mais dann überwachsen.
Ja, also das hast du komplett richtig erkannt. Bei mir ist es total wichtig, dass ich eine Mulchsaatfläche habe, wo man kein Begleiter ist, weil ich halt chemisch nicht mehr regulieren kann. Das ist das eine. Das heißt, die Zwischenfrucht oder Ausfallgetreide, das muss halt bei mir wirklich weg sein. Und das zweite ist, ich brauche ja auch eine Mulchsaatfläche, in der ich nun striegeln kann. Das heißt, auch da ist nochmal zusätzlich ein Punkt, wo es bei mir schwieriger ist, Mulchsaat umzusetzen im Biolandbau, als das mit Herbiziden umzusetzen ist. Und da ist es bei mir so, eigentlich fast alles, was ich gibt am Markt vor ein paar Jahren ausprobiert habe, von der Fräse bis zu verschiedensten Scheibenecken und Spezialscheibenecken für flache Bodenbearbeitung, Ultraflachgrupper. Und das, was jetzt für mich das gibt, für das ich mich mal vorläufig entschieden habe, ist eine Kettenscheibenecke. Das ist ein australisches System. Weiß nicht, das kennen wahrscheinlich nicht sehr viele. Ist wahnsinnig primitiv. Und der eigentlich größte Vorteil sind sehr geringe Betriebskosten pro Hektar und sehr geringer Verschleiß, sehr geringer Kraftbedarf, hohe Flächenleistung. Und es ist ein sehr, sehr einfaches Gerät, das niemals zu tief arbeitet.
Hol mich mal einer ab. Was heißt Kettenscheibenecke? Wie kann ich mir das vorstellen?
Kettenscheibenecke, das sind vier Ketten, die in einer Rautenform auf einem Rahmengerät aufgehängt sind. Mhm. Und diese Ketten sind in 45 Grad zur Fahrtrichtung dann angestellt und dringen über ihr eigenes Gewicht in den Boden ein. Mhm. Vom Arbeitsbild her ist das wie eine normale Scheibenecke mit ganz, ganz engem Strichabstand zwischen den Scheiben. Also bei normalen Scheibenecken ist man ja irgendwo bei 25, 30 Zentimeter Strichabstand zwischen den Scheiben. Und da ist man irgendwo bei 160 Millimeter auf der Kette, das heißt irgendwo ein Strichabstand von 8, 10 Zentimeter, wenn man es dann diagonal misst. Also man hat sehr, sehr kleine Scheiben, die sehr, sehr flach und ziemlich aggressiv die ersten 1, 2, 3 Zentimeter Boden und Pflanzenreste vermischen.
Aber hast du dann immer den ganzflächigen Schnitt, hast du dann auch bei diesen 1, 2 Zentimetern oder bleiben dann theoretisch immer ganz kleine Stege stehen, dass du so ein Wellenprofil unter dem lockeren Boden hast oder wie muss man sich das vorstellen?
Also bei ganz, ganz starken Begrünungen, wirklich hohen Wickgetreide oder so Grünschnittrocken im Frühjahr oder auch bei Untersaaten. Bei mir sind Gräseruntersaaten auch ein sehr zentrales Thema. Da habe ich keine ganzflächige Bearbeitung mit der ersten und zweiten Überfahrt. Ich arbeite auch nie nur mit der Kettenscheibenecke, aber ich arbeite immer am Anfang mit der Kettenscheibenecke. Und dann meistens noch einmal ein bisschen tiefer auf 4-5 Zentimeter.
Was habt ihr, kurze Zwischenfrage, für Böden da bei euch? Ist das ganz unterschiedlich auch? Oder?
Das geht vom Schotterboden, der mit 20 Bodenpunkte bis zu Braunerde und Pseudokleiböden mit 40, 50 Bodenpunkte. Aber in der Regel sind die meisten Böden eher mittelschwer und nur wenige leichte Böden dabei.
Und jetzt nochmal zu dem Thema, das ist natürlich ein wichtiges Thema für mich hier, ganzflächige Bodenbearbeitung und flache, sehr flache Bodenbearbeitung, gerade im Bereich Zwischenfruchteinarbeitung. Hast du denn damals, wo unser Kollege bei dir war, habt ihr da auch mal über unseren Korallin diskutiert? Unser Hybridgruber, der quasi das vorlaufende Scheibenfeld hat. Ich weiß nicht, ob unser Heliodordia ein Begriff ist, unsere Kurzscheibenecke mit einem Scheibendurchmesser von 510 mm, mit dem vorlaufenden Scheibenfeld. Und danach kommt dann dieser Flachgruber, der Gänsefußschare hat, die einen sehr großen Überschnitt haben, die aber sehr starr sind und dafür eine sehr exakte Tiefenführung haben, auch bei Arbeitstiefen von, sag ich mal, 2 bis 3 oder 4 Zentimetern, um dann wirklich ganzflächig auch Unkräuter zu unterschneiden. Weil das ist ja dieses grundsätzliche Thema, was man immer hat bei Scheibenecken, dass man ja eher so eine Zerschneidung hat, aber nicht so einen Unterschnitt, was ja auch bei manchen Unkräutern sehr wichtig ist, gerade bei, wenn man jetzt Distelprobleme hat oder so, dass man dann unterschneidet und nicht zerschneidet. Also hast du davon schon mal gehört von diesem System oder wo siehst du da noch den Vorteil in der Scheibe, oder ich sage jetzt mal in der Kettenscheibenecke oder jetzt in der Scheibenecke im Allgemeinen?
Ja, ich habe das System von dem System schon gehört, habe auch schon drüber diskutiert und finde diese Idee hinter dem Korallin sehr, sehr spannend, weil ich ja beides auf einmal mache.
Ja.
Ich zerschneide mit der Scheibenecke und ich unterschneide mit dem Grupper in einer Überfahrt. Und das ist auch genau das Thema, das ich bei reinen Ultraflachgruppern immer hatte, wenn wir Tests damit gefahren sind, dass man mit dem reinen Ultraflachgrupper zwar ultraflach schneidet, aber dann doch sehr große Partikel auf der Fläche hat. Das heißt, man hat unterschnitten und hat dann eine sage ich mal, ein 30 Zentimeter breites Band unterschnitten von der Zwischenfrucht und muss dann sehr gut aufpassen, dass dieses große Stück, das ich da rausgeschnitten habe, auch wenn es dünn ist, nicht wieder anwächst und vor allem irgendwann auch mal zerfällt, damit ich dann die Nachbearbeitung machen kann und die Aussaat machen kann.
Und das ist ja ein großes Problem grundsätzlich auch aus unseren Erfahrungen heraus in diesem ganzen Bereich, wenn man jetzt irgendwie Zwischenfrüchte umbricht oder Untersaaten irgendwie dann nachher zu bekämpfen hat. Und wenn das dann irgendwie so Grasnarben sind, dann hat man, ist ja diese Sodenbildung, die man dann ja hat, wenn man dann mit so einem Flachgruber da reingeht und dann auf einmal, wie du sagst, dann holt man ja so riesen Wurzelbrocken da raus, die auch vielleicht dann unter Umständen nicht richtig enterdet werden können, weil die halt einfach keinen, also aufgrund ihrer Größe im Gruber nicht richtig bewegt werden können, weil sie und dadurch wenig enterdet werden, dann hat man halt genau dieses Problem mit dem wieder anwachsen und gerade auch dann, wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt auch ein wenig überfahren das Ganze handeln will, ist ja das nächste Thema, wenn du jetzt überlegst, du hast dann da diese riesen Grasnarbenbrocken im Acker liegen und fährst dann da mit deiner Einzelkornsämaschine drüber, dann leidet darunter natürlich auch die Aussaatqualität des der folgenden Frucht. Oder wie sind da deine Erfahrungen oder wie würdet ihr dann vorgehen, sag ich mal, wenn ihr jetzt solche großen Grasnarben da liegen hättet und ihr müsstet da irgendwie jetzt weiter mit der Aussaat machen, was wäre dann dein Vorgehen normalerweise?
Du hast es richtig erkannt, Johannes, und du hast es auch schon ein bisschen angedeutet. Wenn du das Gras einmal zu tief abschneidest und einen großen Brocken rausreißt, dann hast du schon verloren im Wesentlichen. Das Gras lässt sich ja nur klein schneiden, wenn es noch im Boden verwachsen ist. Und wenn ich einmal zu tief arbeite, dann ist der Brocken groß und egal, ob ich dann mit einer Scheibenecke oder mit einem Grupper oder mit einer Sappi-Kombination drüber fahre, die wirft das nur mehr hin und her, aber der wird nicht mehr kleiner und der wird auch kaum mehr enterdet. Und da hilft dann nur mehr eine Kreislecke oder eine Fräse und ganz, ganz langsam drüber fahren, aber das ist total teuer und eine Energie- und Zeitvernichtung. Und darum muss man das vorher schon bedenken, dass man auf keinen Fall zu tief arbeiten sollte, gerade bei Gräser, Zwischenfrüchten oder Untersaaten.
Also das heißt, du würdest jetzt quasi, wenn du jetzt so eine Grasnarbe hättest, dann würdest du am liebsten auch wirklich nur 3-4 Zentimeter die oberflächliche Begrünung abschneiden und diese gesamte Wurzelmasse, die sollte dann nach oder im besten Falle sowieso in der Erde bleiben, um auch da die Struktur zu erhalten, die sie ja dann gebildet hat, oder?
Genau, ja. Und 3-4 Zentimeter ist für mich jetzt im Biolandbau, wo ich chemisch dann nicht nachhelfen kann, eigentlich schon zu tief. Also,
echt?
Oh. Ja, bei ultraflacher Bodenbearbeitung, die muss halt wirklich ultraflach sein. Und da ist es fast nie so, dass das in einer Überfahrt dann ganz flächig funktioniert. Das muss einem auch irgendwie klar sein, dass man, wenn man das Gras effektiv abtöten will mit Bodenbearbeitung, muss man es am Wurzelansatz, also bei 1-2 Zentimeter abschneiden. Und auf unsere Flächen sind nicht so eben und so gleichmäßig, dass man auf 1-2 Zentimeter in einem Schnitt da durchschneidet und es hat überall 1-2 Zentimeter Tiefe.
Also auch ihr habt dann ja quasi wahrscheinlich mit Fahrspuren etc. oder vorgehender Bodenbearbeitung, das spielt schon alles bei euch eine sehr entscheidende Rolle, wie eben der Acker nach jeder Überfahrt da liegt, damit ihr halt weiter in diese ganz flachen Arbeitshorizonte dann hinkriegen könnt. Also wenn ich dich richtig verstanden habe.
Genau.
Ich habe mal noch eine Frage. Die Kritiker sind ja immer sehr laut, also es wird ja immer viel diskutiert über die verschiedenen Systeme. Zum einen würde mich mal interessieren, wie sehr du aber auch die Wirtschaftlichkeit dann im Auge hast, weil ja viele ja auch oft davon sprechen, dass Zwischenfrucht und Co., wenn ich dann, ich sag's mal überspitzt und provokativ, wenn ich das ja gar nicht ernte, die Kultur, die ich da auf dem Feld habe, ne, dass ich ja dann am Ende des Tages auch nichts im Portemonnaie habe. Wie wirtschaftlich ist das Ganze bei dir? Und was auch immer eine Riesendiskussion ist, würde mich noch interessieren, wenn man immer nur dieses ultraflach arbeitet, wie sieht das denn dann im Acker aus, aber trotzdem ja mit Fahrspuren und Co.? Also der Traktor zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, was du fährst oder wie groß die Maschinen sind, aber die hinterlassen ja auch ihre Spuren im Acker. Merkst du das?
Ja, aber es ist ja bei mir nicht so, dass ich nur ultraflach arbeite.
Okay.
Ich arbeite im Frühjahr ultraflach. Hm. Und es gibt schon auch in der Fruchtfolge immer wieder mal Zeitpunkte, wo es von der Bodenfeuchte her passt, wo ich auch tiefer lockere und auch dann nach einer tiefen Lockerung mit Wurzeln erschließe. Aber es stimmt schon, man muss bei so einem System die Wirtschaftlichkeit verdammt gut im Auge behalten, weil man kann sich total schnell verlaufen. Und deswegen haben sich bei mir eigentlich auch diese Winterbegrünungen und Untersaaten durchgesetzt, weil ich bei den Winterbegrünungen eigentlich mit Nachbau arbeite und minimaler Bodenbearbeitung vor der Aussaat oder Direktsaat. Und bei den Untersaaten arbeite ich mit ganz geringen Saatstärken. Also bei Gräser-Weißklee-Untersaaten da sind 2-3 Kilo am Hektar schon ausreichende Pflanzzahlen, um da wirklich einen dichten Bestand hinzubekommen. Mhm. Und dann ist es auch kostenmäßig sehr, sehr überschaubar.
Also du hast jetzt nicht, weil da gibt es ja die dollsten Zwischenfruchtmischungen mit wie viel, weiß ich, 20 Komponenten, die natürlich auch dementsprechend teuer sind. Du setzt da eher auf Eigennachbau und dann bei den Untersaaten auf relativ geringe Aussaatstärken, wenn ich die richtig verstanden habe.
Genau. 1 Kilo Weißklee zum Beispiel bei den Untersaaten. 1 Kilo Weißklee am Hektar sind 150 Pflanzen am Quadratmeter.
Ja, gut, das ist, du hast ja gesagt, ja, im Endeffekt ist das ja auch ausreichend oder ist das ja genau das, was du haben willst. Der Acker ist dann nachher im besten Fall grün. Also und jetzt wäre nämlich meine Frage zu den Untersaaten. Die setzt du in welchen Kulturen ein? In allen Kulturen oder nur zu bestimmten Kulturen? Für die Zuhörer, die das vielleicht nicht so einordnen können?
Also die Untersaaten sind bei mir in allen Kulturen außer Hanf. Der wächst zu schnell, da bringen sie nichts. Mhm. Aber die sind sowohl im Wintergetreide, da werden sie schon im Herbst bei der Aussaat mit ausgesät oder im Winterraps bei der Aussaat mit ausgesät.
Bei der Hauptfruchtaussaat bringst du die Untersaaten schon mit aus?
Genau. Das funktioniert natürlich nur mit Untersaaten, die langsam wachsend sind. Und das ist halt der Weißklee und das Weidelgras, die sind sehr flach wachsend und sehr langsam wachsend. Und die keimen dann quasi im Schatten der Hauptfrucht und stören da auch nicht. Mhm. Und bei Mais und Soja bringe ich die Untersaaten beim letzten Hackdurchgang aus.
Und also hast du auch kein Striegeln im Frühjahr beim Getreide? Weil du ja dementsprechend den Boden sowieso zu hast mit der Untersaat.
Ich arbeite nur mit dem Rollstriegel im Getreide. Der ist so schonend zur Untersaat, dass auch die das überlebt. Weiß nicht, ob das System Rollstriegel bekannt ist. Das ist eine Rotorhacke, die so wie ein Vertikutierer im Golfrasenbau den Boden nur ein bisschen durchlöchert und belüftet.
Mhm. Das sind so Sternräder quasi, die auch leicht angestellt sind zur Fahrtrichtung und dann so durch die Vortrieb des oder durchs Die werden quasi durchs Voranfahren angetrieben. Also die sind nicht aktiv angetrieben, sondern die zieht man einfach wie so eine Walze über den Acker.
Genau.
Also die benutzt du dann trotzdem, obwohl du Untersaaten hast tatsächlich. Also um dann die ganz kleinen Keimlinge der Unkräuter dann rauszuziehen oder rauszuarbeiten.
Da geht es eher um das Bodenbelüften im Frühjahr und um die Bodenoberfläche, die Krusten ein bisschen zu brechen für einen Verdunstungsschutz. Gegen die Unkräuter ist das eher nur mehr Kosmetik.
Klingt auf jeden Fall, als hättest du auch eine Menge Technik irgendwie auf dem Hof, so für da irgendwie auch flexibel dann reagieren zu können.
Ja, beziehungsweise einen Teil der Technik habe ich ja nicht selbst, sondern zum Beispiel eine Scheibenecke von Lemken, die ich auch in meinem Frühjahrsprogramm fix mit drinnen habe, die kann ich mir immer ausborgen. Und das ist auch toll, weil alleine könnte ich die Technik nie auslasten.
Ja, das ist ja auch mal, wenn man so mit seinen Betriebsabläufen so spezielle Maschinen braucht, das höre ich auch immer wieder, dass gerade wenn man jetzt so vielfältige Anforderungen oder sehr, sehr spezielle Anforderungen hat zu bestimmten Kulturen und man da dann immer bestimmte Maschinen dann nur für eine Kultur vielleicht vorhanden will, weil das genau in diesen Verfahrensprozess reinpasst, dann macht das ja auch absolut Sinn, das sich irgendwie zu teilen, wenn das dann bei mehreren Betrieben auch noch gleichzeitig mit in die Betriebsabläufe passt, wieso dann auch nicht, ne? Also dann ist das ja eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Also finde ich immer, auch wenn ich mich mit Landwirten unterhalte, muss halt immer alles passen für alle Beteiligten. Ne?
Das ist meistens das Problem.
Ja, aber wenn es passt, dann kommt man auch zusammen als Region und als Landwirte in der Region. Und das ist auch was Schönes.
Absolut. Ja, also das, jetzt habe ich noch eine Frage, beziehungsweise ja eine Frage, die ist jetzt nicht unbedingt technischerseits, aber du hast jetzt die ganze Zeit gesprochen von Sojabohnen, Körnermais und Hanf. Das sind ja Körnermais und Soja. Ist Soja für die Tierernährung, also im Bioanbau, oder ist das wirklich Soja für die menschliche Ernährung, was ihr anbaut? Oder hängt das immer davon ab, wie gerade die Qualitäten sind? Oder wie läuft das in der Regel bei euch ab?
Zu über 90% geht der Soja, den ich produziere, in die direkte menschliche Ernährung. Also meistens in die Tofu-Produktion.
Ja.
Das bedeutet, das ist bei fast dem ganzen europäischen Bio-Soja so. Bedeutet dann aber natürlich auch im Umkehrschluss, der Bio-Soja, der in Europa verfüttert wird, der kommt nicht aus Europa.
Ja, das ist wieder das leidige Thema. Aber jetzt eigentlich noch die viel spannendere Frage. Den Hanf, den ihr anbaut, was macht ihr damit oder wie wird der verwertet? Also für Öle oder die Fasern werden geerntet oder beides? Oder weil das ja doch ein sehr spezielles, oder zumindest hier, was man hier so liest in den Zeitschriften, so ist das ja immer noch, ist das ja eine sehr spezielle Kultur, die auf vielfältige Art und Weise genutzt werden kann.
Wir nutzen den Hanf nur für das Öl und die Faser bleibt eigentlich auf der Fläche.
Aber kann der dann normal, wird der dann eigentlich normal gedroschen oder muss der irgendwie, wird der im Grünen gehäckselt und dann irgendwie abgefahren und woanders gepresst oder wie, oder gedroschen oder wie läuft das dann ab?
Das ist sehr speziell. Das ist ein umgebauter Mähdrescher, der so modelliert ist, dass er mit dem Schneidwerk auf ungefähr 2 Meter Höhe nur die Hanfköpfe abkappt, wo die Samen drinnen sind und dann so wenig Stroh wie irgendwie möglich durch den Drescher durch muss. Das Hanfstroh ist ein unglaublich schwieriges Material, weil es die beständigste Faser ist, die die Natur produzieren kann oder herstellen kann. Und wenn sich die irgendwo rumwickelt oder irgendwo reinfressen kann in irgendein Lager oder eine Welle, dann macht sie das zu 100%. Deswegen sind diese Drescher sehr, sehr optimiert auf den Hanf.
Habt ihr dann auch einen eigenen Mähdrescher für sowas oder habt ihr einen Lohnunternehmer bei euch in der Ecke?
Nein, wir haben keine einzige Erntemaschine selbst.
Okay.
Da arbeite ich in allen Bereichen nur mit Lohnunternehmern zusammen und einer ist spezialisiert auf Hanf.
Habe ich gerade überlegt. Ich habe mich damit nämlich auch schon mal befasst. Ich finde, das ist eine super interessante Sache. Aber bei uns hier in der Region ist hier auf weiter Flur im wahrsten Sinne des Wortes wirklich niemand damit unterwegs.
Also ich glaube, das sind auch tatsächlich sehr spezielle Umbauten. Wenn man das, ich glaube, ich habe das schon mal bei in irgendeinem YouTube-Video gesehen, wenn man kennt das ja, man klickt sich dann so da durch mal, wenn man mal eine ruhige Minute hat. Und dann bin ich auch bei irgendeinem Drescher, da habe ich auch erst gedacht, wieso hat der denn die das Schneidwerk auf 2 Meter Höhe? Und dann habe ich mir, ja, dann war das auch so ein Hanfdrescher, ja. Also ich glaube tatsächlich, in Deutschland gibt es wahrscheinlich auch in irgendwelchen Regionen so Speziallohnunternehmer, die sich damit beschäftigen, aber das ist halt nicht so eine allgemeine Maschine, die hier in jeder Region, denke ich, vertreten ist.
Nein, das ist schon eine echte Spezialmaschine. Aber der Hanf ist auch eine fruchtfolgemäßig total interessante Kultur.
Mhm.
Hat eine super Pfahlwurzel und ist mit keiner anderen Kultur irgendwie verwandt, die wir sonst anbauen. Das macht ihn irgendwie auch total spannend.
Das heißt, wenn du die Erntereste dann auf dem Acker bleiben und wo du ja sagst, das ist ja eine sehr stabile Pflanze an sich, zerkleinert ihr das denn dann noch irgendwie, damit die sich eben auch schneller oder besser zersetzt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Die Stoppelbearbeitung dann danach quasi.
Die Faserbearbeitung kann man.
Genau. Ich meine nur, weil wenn das ja auf 2 Meter Höhe abgeschnitten wird, dann steht da ja auch noch einiges.
Ja, also das Hanfstroh ist fast kann fast nicht wirtschaftlich zerkleinert werden.
Okay.
Weil es eben so eine schwierige Faser ist. Und wenn man da mit einer Scheibenecke oder mit einem Grupper oder einem Mähwerk, also alles, was sich dreht, das verwickelt sich. Und deswegen ist es so, dass ich jetzt fast immer das Hanfstroh nur walze und eine Zwischenfrucht einsehe, einfach nur oberflächlich, die dann unter dem Hanfstroh wächst. Und über dem Winter wird dann das Hanfstroh von der Bodenbiologie angegriffen und schon vorverdaut. Und dann geht's gut.
Okay.
Also das Hanfstroh ist auch vom CN-Verhältnis her gar nicht so weit. Es ist jetzt kein Getreidestroh, sondern ist eigentlich ein gutes Futter fürs Bodenleben. Aber es muss halt mit dem Bodenleben ein bisschen in Kontakt gebracht werden. Sonst gibt es große Krokodilstränen, wenn man dann im Frühjahr mit was drüber fährt.
Also du hast dann wirklich diese 2 Meter langen Stängel, die walzt du dann einmal platt und dann säst du einfach eine Zwischenfrucht ein und lässt das so liegen erstmal dann.
Ja,
aber dann ist die Faser doch so, dass sie sich auch zersetzt. Das ist jetzt nicht, dass die dann 3 Jahre braucht, damit die zersetzt ist und man da wieder irgendwie so, oder dass du dich da im Frühjahr noch ärgerst, boah, jetzt habe ich hier noch wieder das Hanfstroh, das wickelt sich schon wieder überall drum. Also da ist das aber dann schon so mürbe, dass man da, ich sag mal, mit deutlich weniger Problemen wahrscheinlich nur arbeiten kann.
Ja, also wenn das Hanfstroh Bodenkontakt hat und dann vielleicht 1-2 Wochen mit verdaut wird von der Bodenbiologie, dann ist der Zahn gezogen, dann ist es nicht mehr schlimm.
Das heißt, es verrottet halt eben auch gut dann.
Also es verrottet super und ist auch fürs Bodenleben ein tolles Futter. Mhm. Nach dem Walzen im Herbst, also mein Opa und mein Vater sagen immer, die Felder sehen halt wirklich hässlich aus, wenn so die Stängel so halb umgeknickt auf der Fläche liegen. Aber aus bodenbiologischer Sicht finde ich, schaut das super aus.
Mhm.
Ja, das ist immer, das Auge isst ja auch immer ein bisschen mit, ne? Dann muss man da doch. Aber jetzt lassen Sie mal, jetzt müssen wir ja nochmal den Bogen spannen zur Kompostwirtschaft. Wie setzt du denn jetzt den Kompost da in deiner Fruchtfolge oder beziehungsweise wie setzt du den zu deinen Kulturen ein? Weil du machst damit ja wahrscheinlich auch große Teile der Düngung, die du dann, weil du ja natürlich Stickstoff und andere Nährstoffe über den Kompost zufährst. Wie läuft das denn dann in der Regel bei euch im System ab?
Ja, also das ist ziemlich einfach. Ich dünge im Schnitt einen Streuer Kompost pro Hektar. Das sind so 19, 18 Kubikmeter, also ungefähr dann 14 Tonnen. Mhm. Aber das ist halt im Schnitt der Jahre. Und mit dem Kompost düngt man ja nicht direkt eine Kulturpflanze, sondern eigentlich den Boden. Und daher bringe ich den Kompost dann aus, wenn es von den Bedingungen her passt und wenn ich Zeit habe. Das heißt, wenn es trocken ist und wenn wir gerade nichts anderes zu tun haben.
Ach so, also beispielsweise dann, ja, weiß ich, wenn jetzt...
Wie beim Kalk ein bisschen ja, eine Schaufelbedingung. Genau. Alle ja. paar Jahre und dann vielleicht gleich die dreifache Menge, weil ja der lösliche Stickstoff sehr überschaubar ist
ja. im Kompost. Und die normale Düngung machst du dann für Mais zum Beispiel, machst du über Kooperation mit Betrieben, wo du dann irgendwie einen Hühnertrockenkot kriegst oder Gülle oder wie läuft das bei euch dann im Biobetrieb ab? Oder hast du generell Kooperation mit anderen Betrieben oder machst du wirklich dann was aus dem Boden kommt, ist das, was die Pflanze dann als Nährstoff zur Verfügung hat oder wie läuft das ab?
Drum ist meine Zwischenfrucht so wichtig, weil ich habe keinen schnell verfügbaren Stickstoffdünger und deswegen bin ich ein so großer Fan von winterharten Zwischenfrüchten oder von Untersaaten mit Klee, weil die halt wirklich für kleines Geld große Mengen an Stickstoff auf den Flächen lassen. Also diese Wicke-Getreide-Rübsen-Mischungen, ich analysiere die im Frühjahr immer ein bisschen und schicke mal einen Quadratmeter ins Futterlabor. Gibt Jahre, wo man da auf 130, 140 Kilo Stickstoff in der oberflächlichen Pflanzenmasse pro Hektar kommt. Mhm. Und das ist für 30, 40 Euro Nachbaukosten plus Anlage plus Umbruch eigentlich schon ganz okay.
In der heutigen Zeit auf jeden Fall, ja.
Ja, das ist nicht alles im ersten Jahr verfügbar,
ja.
aber es ist irgendwann verfügbar. Es ist dann im System.
Also du machst dann tatsächlich keine Düngung beispielsweise jetzt mit irgendwelchen tierischen Substraten zum Mais zum Beispiel, damit der einen guten Start hat direkt oder weil du lässt das wirklich komplett über die Zwischenfrüchte dann laufen.
Ich habe leider keinen Zugang zu sowas. Ja. Das wäre super, wenn ich es hätte, aber das habe ich leider nicht. Bei Mais und bei Soja ist das nicht so das große Problem, meiner Meinung nach, weil die ihren Nährstoffbedarf ja eher im Sommer haben, wo der Boden super mineralisiert und Nährstoffe nachliefert. Beim Getreide ist es ein Problem, weil jetzt um die Zeit, gerade jetzt so März, April, wo ich eigentlich Nährstoffe brauche im Getreide, im Schossen, habe ich halt keine Bodentemperatur.
Dann ist man wahrscheinlich auch mal ein bisschen traurig, wie wir jetzt sagen, das sieht halt, wahrscheinlich sind dann die Bestände erstmal ein bisschen schlapper sozusagen, aber das kommt dann wahrscheinlich danach, wenn der Boden erstmal anfängt zu arbeiten und dann die ganzen Stoffe aus deinen Zwischenfrüchten frei oder die ganzen Nährstoffe aus den Zwischenfrüchten freigesetzt werden, wenn der Boden mal mineralisiert, dann holt das wahrscheinlich der Bestand relativ schnell auf, oder? Also je nachdem, wie aktiv das Bodenleben dann ja auch wahrscheinlich ist.
Ja, beim Mais und beim Soja funktioniert das super. Weil die, sage ich mal, irgendwo im Juni, im Juli, im August den Hauptnährstoffbedarf haben. Aber beim Getreide kommen wir ertraglich nicht zu den konventionellen Kollegen oder den Bio-Kollegen, die die Gülle haben, hin. Das schaffen wir eigentlich in dem System nicht, weil einfach zu der Zeit jetzt die Nährstoffe nicht da sind und wir auch keine verfügbare Quelle haben, die biotauglich ist.
Ja, spannend. Muss man sich halt eben auch ein bisschen frei von machen dann, ne? Dass man eben, wie du schon sagst, zum einen die Optik auf dem Feld eine andere ist, zum anderen aber auch der Ertrag natürlich ein anderer ist. Und ich glaube, das ist auch was natürlich viele Landwirte dann auch im Vordergrund sehen und was vielleicht auch im ersten Moment abschreckend ist. Wobei es ja, wie gesagt, dann, ich finde das total super, dass du so individuell da auch eben arbeitest und eben auch sagst, ne, dass du jedes Jahr quasi guckst, lasse ich das stehen oder breche ich es um oder nicht, weil das ist ja eigentlich das, was unseren Job so ausmacht, dass eben nicht jedes Jahr gleich ist und die Bedingungen nicht immer dieselben sind und man da ja eigentlich viel individueller auf die Natur an sich eben eingehen kann. Das finde ich echt gut.
Jedes Jahr ist total neu. Es ist immer wieder frischer Start und ja, das macht unseren Job ja auch schön.
Ja, man muss halt auch die Möglichkeit haben, das so handeln zu können, ne? So flexibel, wenn du da aber, du hast ja selber gesagt, du hast das Glück, dass du jetzt halt kein viehhaltender Betrieb bist, dass du da die Möglichkeit hast, so schnell zu agieren, weil du halt keine Futtermengen zusammenkriegen musst, aber das ist natürlich auch der Riesenvorteil und das Glück, was du hast, um da so flexibel handeln zu können, ne? Was ja auch das Spannende jetzt gerade in eurem, weiß man ja schon fast, das ist ja eigentlich ein Riesensystem, was ihr euch da aufgebaut habt, um den Boden zu verbessern. Das ist ja auch das, was du als erstes gesagt hast, dass es ja ein wichtiges Standbein von euch ist. Spielt ja alles da miteinander zusammen, ne? Und passt ja auch alles miteinander zusammen tatsächlich. Haben wir uns ja fast wieder 50 Minuten darüber unterhalten, jetzt ergibt das natürlich auch viel mehr Sinn, wenn man mal alle Faktoren mal gehört hat. Und jetzt verstehe ich auch, warum die Kollegen von der Jury da sich einen ganzen Tag aufgehalten haben. Wir haben das jetzt gerade mal in einer Stunde angerissen. Aber ich glaube, man kann da wirklich ja bis ins Unendliche gehen in jedes kleine Detail. Und ich glaube, da gibt es so viele Facetten, die ihr da betrachtet. Das ist schon echt bemerkenswert, muss ich sagen.
Ja, aber das ist jeder landwirtschaftliche Betrieb eigentlich. Das ist halt, was bei mir gilt auf den Flächen. Das ist halt, es gibt kein Patentrezept für alle. Und ja, es ist bei jedem Betrieb wieder in einem total anderen Kontext. Und muss jeder Betrieb irgendwo auch für sich entscheiden. Passt das für mich, passt das nicht für mich? Und das macht es ja auch so schön bei so Sachen wie eurem Podcast oder dem Ceres Award, dass eigentlich ein ganz offener Austausch passiert.
Mhm. Ja.
Jeder kann sich irgendwo für sich selbst was mitnehmen.
Ja, doch, das ist ja auch, also das ist ja auch wie nach wie vor das Schöne, weil solch, wie du schon sagst, bei den Veranstaltungen, bei Messen und so, man lernt eigentlich immer was dazu, weil jeder Landwirt in jeder Region macht das anders. Und wir haben ja jetzt auch schon mehrere Landwirte hier zu Gast gehabt, Carina, aus verschiedenen oder verschiedene Leute, die aus verschiedenen Ecken der Welt berichten konnten, das ist ja tatsächlich immer eine völlig oder eine sehr unterschiedliche Herangehensweise. Zum Teil, was ja für mich auch immer so interessant ist, mit den gleichen Produkten von Lemken, sag ich mal, wie dann die eingesetzt werden, über den ganzen Globus verteilt. Ja, also das ist echt, war sehr spannend mit dir, Valentin. Oder ist immer noch gerade sehr spannend, sich mit dir zu teilen.
Ich sehe schon, der Johannes muss auf jeden Fall mal bei dir vorbeikommen.
Ja, wenn ja, ich mal die Chance habe. Am besten mit dem Coralina noch direkt. Oder den Coralina genau, müssen wir nochmal dahin bringen. Dann können wir uns mal davon überzeugen, dass der gute Arbeit leistet.
Wäre schön, wenn wir den mal testen. Bin echt gespannt, weil der Coralina auch was ist, was es derzeit nicht gibt am Markt.
Ja. Und ja, das ist tatsächlich so. Dieses System ist was ganz Besonderes. Ne? Aber ich schreibe mir das schnell mal auf meinen Zettel hier auf, Valentin, dass wir den noch den Coralina hin organisieren müssen, können, dürfen.
Mach doch mal, Johannes.
Aber wir haben da ja sogar schon beim Ceres Award, glaube ich, drüber gesprochen, Valentin. Aber ja, ist ja auch schon wieder ziemlich lange her. Ja. Also wie gesagt, Valentin, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du uns so in deinen Betrieb mit reingenommen hast, dass du uns da was zu erzählt hast, dass du uns da auch ein paar Zahlen, Daten und Fakten zugesagt hast, dass du uns das ganze Kompostsystem nochmal erklärt hast, dass du uns erklärt hast, wie ihr mit den verschiedenen Technologien oder Techniken da umgeht, was es da alle gibt, welche Früchte ihr anbaut. Das war wirklich eine sehr, sehr spannende Folge. Ja, vielen Dank dafür, Valentin. Und ich hoffe, es dir hat ja auch Spaß gemacht.
Ich bin ein großer Podcast-Fan und auch ein Fan von eurem Podcast und hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Und
ja,
freut mich, wenn ihr beide mal gemeinsam oder unabhängig voneinander und gemeinsam oder unabhängig vom Coralin zu mir kommt.
Ja, das klingt doch nach einer super Einladung.
Ja, wir werden das prüfen, Valentin. Und dann kommen wir nochmal auf dich zu bei der nächsten Podcast-Reise. Wenn wir mal eine machen, dann kommen wir vielleicht mal nach Österreich.
Schreib das nur auch direkt auf.
Ja, das schreibe ich mir auch auf meinen Zettel, Podcast-Reise.
Nicht, dass das vergessen wird.
Ja, Carina, hast du das letzte Wort? Das darf ich nicht vergessen zu sagen.
Ich wollte schon anfangen, aber dann habe ich gedacht, nee, warte noch kurz. Ja, Valentin, vielen Dank für deine Einblicke. Ich fand's super interessant, mega spannend. Fand ich auch im Oktober schon. Der Film beim Ceres Award damals, also mich hast du auf jeden Fall auch als Ackerbauer des Jahres überzeugt. Ich finde vor allen Dingen auch deine Art super, dass du eben so offen bist und eben auch immer wieder betonst, was bei dir gut funktioniert. Das funktioniert auch vielleicht nicht überall. Das finde ich immer ganz wichtig, weil es eben ja auch leider oft genug die Schwarz-Weiß-Denker gibt. Und vielen Dank, dass du dabei warst und allen Zuhörern. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen und bis zum nächsten Mal.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.